ist 2024 und ich stelle dir jetzt die Frage, wie alt bist du im Jahre 2036? Das ist in 12 Jahren. Warum ausgerechnet im Jahr 2036? Sehr gute Frage, danke dafür. Ganz einfach, denn bis 2036 erreichen 30% der Arbeitnehmenden, die aktuell noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das Rentenalter. Das heißt, 30% der Menschen um dich herum an deinem Arbeitsplatz sind dann nicht mehr da. Und, das ist keine Überraschung, Fachkräfte fehlen ja jetzt schon. Was passiert denn dann bis ins Jahr 2036? Heißt also, auf der einen Seite ist der Fachkräftemangel und auf der anderen Seite die Frage, oh mein Gott, wie gehen wir damit um? Denn während die Babyboomer-Generation jetzt nach und nach in Rente geht, kommt die Generation Z nach. Und wenn wir die beiden Generationen miteinander vergleichen, haben die tatsächlich ein bisschen andere Ansprüche an die Arbeit, beziehungsweise ist die Generation Z viel eher bereit, ganz klar zu sagen, was sie wollen und worauf sie definitiv keine Lust haben. Schmeißen wir doch einfach diese ganzen Themen in einen Topf, geben doch eine Prise künstliche Intelligenz dazu und starten damit auch gleich schon direkt rein ins Interview, denn wir gucken uns das Thema an, neue Regeln, neue Lieder, Führung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und für einen Rundumschlag zum Thema Führung habe ich einen ganz besonderen Gast hier heute im Interview. Herzlich willkommen, lieber Markus Heinen, der als Partner und People Consulting Leader Germany bei EY, also Ernst & Young, bekannt für sein Motto ist »To make other people successful«. Er hat sich also auf die Fahne geschrieben, andere Menschen erfolgreich zu machen, ihnen zu zeigen, was in ihnen steckt und sie dann eben zu entwickeln. Und darum fragen wir ihn jetzt auch mal direkt.
Was glaubst du, welche Skills brauchen Führungskräfte, um in den nächsten Jahren noch bestehen zu können?
Also das ist eine tolle Frage und ganz ehrlich, eine, die wahrscheinlich niemand aktuell so richtig final beantworten kann. Der Hauptgrund daran liegt, dass sich sowohl Geschäftsmodelle, Unternehmen, Gesellschaftsstrukturen, geopolitische Veränderungen so stark und massiv verändern, dass Führungskräfte eigentlich vor dem Riesenparadox stehen, wie lenke ich das Unternehmen kurzfristig bei einer gleichzeitigen Langfristausrichtung? Ne? Und das macht es halt extrem schwierig. Und dort helfen halt traditionelle oder klassische Führungsmodelle halt nicht mehr. Und deswegen sind wir ein Stück weit eigentlich auch an dieser, ich nenne es immer Ambidexterie oder Beidhändigkeit, in der wir einerseits natürlich Erfahrungen der traditionellen Führung durchaus auch in größeren Unternehmen, Hierarchien, Matrixorganisationen, auch die Inszenierung zu steuern, zu verbinden mit neuen und modernen, flacheren, hologradischeren, soziokratischeren Organisationsmodellen.
Was fällt dir denn in der Umsetzung auf? Über was für Hindernisse stolpert ihr denn da in der Umsetzung? Also auch gerade, wenn du von Holokratie sprichst, ja, also das bedeutet ja, Mitarbeitende müssen ganz anders befähigt werden. Was ist dir aufgefallen dabei?
Genau, also du hast zwei Teile. Das eine ist im Grunde tatsächlich der Anspruch an die Messung der Leistung oder des Ergebnisses ist in der einen Welt, in der wir klassisch steuern, ein anderes wie das, wie wenn wir in einem hologratischen oder soziokratischen Umfeld unterwegs sind. Und ich mache es mal an zwei Beispielen fest, währenddem man im Zweifel sehr schön skalieren, wiederkehrende Tätigkeiten machen kann in dem klassischen, traditionellen Modell. Da gibt es ja nun seit Dekaden oder vielleicht sogar Jahrhunderten schon Modelle, wie man führt, hierarchisch oder auch in Matrixstrukturen, besteht halt und du misst halt immer eher auf kurzfristiger finanzieller Performance. Und in einem hologradischen Umfeld gehst du davon aus, dass du den Mitarbeiter nicht nur befähigst, sondern ihm auch erlaubst, Tätigkeiten selbstbestimmt mit einer persönlichen Organisationsveränderung und mit dem im Team Ergebnisse zu produzieren. Genau, du hast auf der einen Seite ein traditionelles Modell, wo du halt Führung in Anspruch nimmst, um Hierarchien oder auch Matrixorganisationen zu steuern, sehr kurzfristig angelegt, finanzielle KPIs, Kennzahlen sind dort hinterlegt und eigentlich sagt man den Mitarbeitern, was sie in der Hierarchie machen muss. Und über Dekaden oder auch Jahrhunderte hinweg haben wir es möglicherweise sogar auch geschafft, dass die Mitarbeiter auch gar nichts mehr anderes erwarten. Das heißt also, die Mitarbeiter erwarten von der Führungskraft, dass sie ihnen sagt, was sie zu tun hat. Das ist die eine Welt. Die andere Welt Darin haben wir eher hologratischere Strukturen, selbstbestimmende Organisation, Selbstführung und im Team sich auf Ergebnisse zu einigen, die dann am Ende zu einer Gesamtleistung der Organisationseinheit führen. Also nicht nur in dem einzelnen Holon, sondern auch in Summe über die Holons hinweg, wenn mehrere Unternehmen existieren. Das heißt also, ich erwarte eigentlich vom Mitarbeiter, dass er selbst definiert, selbstbestimmt und gar nicht so von außen sich beeinflussen lässt und schon gar nicht von der Führungskraft, sondern eigentlich der Führungskraft in dem zweiten Modell eher ein Moderator, währenddem er in der ersten Welt tendenziell wirklich jemand ist, der sagt, wo es lang geht.
Und wenn du dann die Ergebnisse, die Performance als Führungskraft deiner Mitarbeitenden tracken möchtest, wie lebt ihr das dann?
Ja gut, da haben wir natürlich unterschiedliche Welten. In Amerika ist das deutlich einfacher oder ich sag mal im angloamerikanischen Raum, weil da darf man Leistung natürlich sehr individuell messen. In unserem Arbeitsrecht und in unseren ganzen Strukturen, die wir haben in Kontinentaleuropa, würde ich jetzt mal nicht nur auf Deutschland beschränken, ist das halt anders. Das heißt also, auf der einen Seite hat man Organisationskennzahlen in diesem traditionellen Modell, an dem sich jeder halten und durch die einzelne und wiederkehrbare Struktur hat man dann die Ergebnisse, die man nachvollziehen kann. Und auf der hologratischeren Seite oder etwas autonomeren Seite ist es schlichtweg so, dass man die Ziele intelligent miteinander verbinden muss, sodass sie dann nach vorne gerichtet Ergebnisse produzieren und rückwirkend das Ziel erreichen, was man sich als Organisation wünscht. Also deswegen hat, ich sage mal ein Beispiel, momentan das Thema OKRs oder Objective Key Results ist ja auch eine Methodik, die es seit über 20 Jahren, nach 30 Jahren schon gibt, so eine starke Renaissance, weil sie eigentlich ein Stück weit diese zwei Welten relativ gut miteinander verbindet. Und auch Technologie ist mittlerweile erlaubt, verschiedene Teamziele, die Leute sich selber definiert haben, zusammenfassend darzustellen und zu schauen, wie der Fortschritt im Laufe eines Geschäftsjahres oder mehrere Jahre erfolgt.
Jetzt hast du vorhin gesagt, zukünftig, also in Modell 2, übernimmt die Führungskraft die Rolle eines Moderators. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Was bedeutet das für dich konkret?
Genau, also das eine ist Nummer eins, die Zusammensetzung des Teams ist halt enorm wichtig. Und das, wie gesagt, wir leben hier in einer Welt und es ist auch egal, ob es ein Großunternehmen ist oder eher einen Mittelständler, auch geprägt in diesen hierarchischen Welten. Das heißt, Leute sind verankert in der Organisation. Und was manche halt falsch machen, wenn sie eine Holon-Struktur aufsetzen, dann nehmen sie halt eine Abteilung und setzen die in den Holon. Kann man machen, aber ist an der Stelle wenig hilfreich, weil man und eigentlich diese Silos in den Strukturen der Bestandsorganisation aufbrechen will. Also ein Vertrieb arbeitet halt dann vielleicht mal mit der Entwicklung zusammen oder eine Entwicklung verarbeitet dann vielleicht mit dem Bereich Finanzen zusammen. Das wird heute an Grenzen irgendwie klar gemacht in dieser alten Welt. Und in der neuen bauen wir ein Team, in dem sie sich repräsentieren, diese verschiedenen Funktionsbereiche, und arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, nämlich zum Beispiel ein neues Produkt zu launchen oder bestimmte Initiativen voranzubringen. Und das macht es halt charmant, weil dann, wie gesagt, Bereiche aufgebrochen werden und gleichzeitig schwieriger für eine Führungskraft, weil eine Führungskraft jetzt plötzlich nicht nur einen Bereich vertritt, sondern man offen sein muss, diese Teams in der Struktur zusammenzustellen. Und ganz wichtig, es ist halt auch wichtig, von den verschiedenen Bereichen dann die Bestätigung und auch die Genehmigung dieser Führungskräfte zu haben, dass die Leute in diesen iterativen Zyklen halt miteinander auch an den Ergebnissen arbeiten können. Das macht es heute auch sehr schwierig, weil ich ja nun auch Kapazitäten nur zu geringem Maß zur Verfügung habe und die ich ja eigentlich dringend bei solchen Strukturen oder Strukturveränderungen benötige.
Bedeutet ja auch auf der anderen Seite viel Eigeninitiative von den Mitarbeitenden. Wenn du sagst, Führungskraft als Moderator stellt die Teams zusammen, hat so den Überblick, schaut, wer passt wozu, ist es ja auch gleichzeitig, Fragezeichen, immer noch eine Person, die mit Begeisterung reingeht und motiviert und die Vision aufzeigt? Oder wie schafft es denn ansonsten Unternehmen, den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden dazu zu inspirieren, vielleicht sogar die gemeinsame Vision zu gestalten, umzusetzen?
Genau, also da folgen wir so ein bisschen dieser Theorie dieser Purpose Activation, ne, was wir gerade im Markt so überall sehen. Also vor allen Dingen im Lichte von der Nachhaltigkeit. Ne? Sustainability ist in aller Munde. Das Thema Emerging Technologies, also wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Metaverse beschäftigt alle. Da entstehen auch plötzlich Ängste. Und dieses langfristige Bild, die man hat, muss man sich im Grunde tatsächlich entlang dieses Purpose definieren, der für als Unternehmensziel im Grunde gilt. Und jetzt kommt ein bisschen, versucht das mal kurz zu beschreiben. Also es gibt viele Unternehmen, die haben halt einen Purpose, die beschreiben den auch in der Tagline und der hört sich auch mega an. Und wenn dann Mitarbeiter oder auch Menschen versuchen, sich dort einzubringen, haben sie die Strukturen und die Möglichkeiten gar nicht. Das heißt, Führungskräfte müssen diesen Purpose und die Veränderung tatsächlich beginnen zu aktivieren oder auch zu leben, auch selbst vorzuleben. Und in der Regel, wie ich sage immer, ein Purpose ist halt nicht nur immer finanziell getrieben, sondern natürlich auch kann man SDGs nehmen von der UN oder man kann sich ein Stück weit auf jeden Fall dem Thema beziehen, dass man etwas für die Gesellschaft macht. Und das ist also nicht nur zum Selbstzweck der Organisation, des Unternehmens, sondern ein Stück weit für die Gesellschaft etwas macht. Und da gibt's halt richtig Schwierigkeiten bei der Aktivierung dieses Purposes, weil ich den Mitarbeitern das natürlich auch den Freiraum geben muss und die Möglichkeiten geben muss, in diesen Purpose einzahlen zu können. Bei der Purpose-Aktivierung ist es so, dass viele Unternehmen sich halt einen Purpose oder eine Tagline geben, die aber sowohl nach außen erstmal sich toll anhört und nach innen gerichtet für die Mitarbeiter nicht greifbar ist. Das macht's halt schwer. Und deswegen ist das auch eine Reise und auch eine emotionale Reise für die Mitarbeiter und natürlich durch die Führungskräfte enorm wichtig, dass sie den Mitarbeitern den Freiraum geben, diesen Purpose wirklich zu leben. Und zwar oder durch verschiedene Maßnahmen, Aktivitäten in diesen Purpose einzahlen. Und jetzt wird vielleicht schon ein bisschen das Muster klar. Währenddem wir in dem Modell 1 der klassischen Hierarchie und der Matrix-Organisation im Grunde von oben runter den Purpose kaskadieren und dann den Mitarbeitern sagen müssten, in Theorie, was sie tun sollen, funktioniert das halt mit einer gewissen Größe und mit einem gewissen Selbstverständnis halt nur eingeschränkt. Währenddem ich in einer hologratischen Struktur, wenn ich einen Purpose habe, ist das quasi mein Leitbild, meine Vision, meine Perspektive. Und ich gebe jetzt diesen Teams aus den verschiedenen Strukturen die Aufgabe, welche Aktivitäten, die ihr jetzt macht, zahlen denn iterativ in diesen Purpose ein. Und wir verproben den auch immer schön nach 3 Monatszyklen, hat sich da bewährt. Sind so Cycles lange, kann auch durchaus ein Jahr dauern, aber dann mal 4 Cycles oder 2 Jahre, abhängig davon, wie viel Zeit man sich gibt, diesen Purpose zu aktivieren. Also es ist kein Big Bang und wir machen einen Snapshot und dann ist es plötzlich aktiviert, sondern es ist eine Reise, vor allen Dingen für Bestandsorganisationen und bestehende Unternehmen, diesen Purpose langfristig auszurichten.
Ja, bringt uns nämlich zum Stichwort Unternehmenskultur. Wie kann denn dann oder was ist auch deine Erfahrung, diesen Purpose greifbar zu machen, indem er in eine Kultur gegossen wird? Was macht ihr da?
Also bei einer Kultur, Kulturfrage ist ja gefühlt für, ich sag mal, wahrscheinlich 90%+ irgendwie der Menschen etwas, was soft ist. Und so ist das gar nicht, weil die Kultur an der Stelle eigentlich die DNA eines Unternehmens beschreibt. Und das fängt damit an, auf der granularsten Ebene Mitarbeiterprofile oder Persönlichkeiten, vor allen Dingen Persönlichkeiten in ihrer Persönlichkeit nicht nur zu schätzen, sondern die klare Adaptierung oder Zuordnung für diese Aufgaben so zu finden, dass diese Persönlichkeit sich entfalten kann. Und wenn man dann diese hochdynamische, ideale Welt hätte, hologratisch, selbstbestimmt, selbstdefiniert, dann ist die Kultur nicht nur sehr leistungsfähig, auch messbar leistungsfähig, sondern sie ist an der Stelle, fördert auch Veränderungen in der Führung und verändert eigentlich die gesamte Sichtweise auf Unternehmen. Entsteht und vor allen Dingen hohe Bindungskräfte für diese Mitarbeiter, weil sie halt einfach sagen, das ist eine tolle Firma, mit dem kann ich mich maximal identifizieren, Loyalität ist hoch und ich wechsle halt nicht wie das viele andere und Statistiken auch sagen, dass wir so Kinder, die heute geboren werden, im Alter bis zum Eintritt ihres Rentenalters bis im Durchschnitt 34 Mal ihren Job gewechselt haben. Das wird ja noch schlimmer werden mit der ganzen Mitarbeiter- und Fachkräfteermangelung, die wir haben. Ist das an der Stelle eine Riesenherausforderung, eine Kultur zu schaffen, die Menschen nicht nur glücklich macht, sondern sie ein Stück weit auch bindet und ein hohes Identitätspotenzial schafft für diese Mitarbeiter.
Absolut. Welche Rolle spielt denn da die emotionale Intelligenz für dich?
Also emotionale Intelligenz ist ja eine auch eine vielfach diskutierte und auch in der Literatur bekannte Diskussion. Also für mich ist die Fragestellung, wie Menschen sich selber reflektieren, wie Menschen sich an der Stelle auf einer Reise sich selbst auch zu identifizieren und zu finden, die kann man halt nicht trainieren oder irgendwie im Lehrbuch lesen. Das ist halt etwas schwierig. Und deswegen braucht jeder Mensch ein Grundmaß an Wissen und Intelligenz, um sich selbst zu reflektieren und seine eigenen Emotionen lernen, in den richtigen Kontext zu bringen. Das, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung und führt auch dazu, wieder, wenn man die zwei Modelle nehmen, im ersten Modell versus Menschen eigentlich emotional keine oder weniger Rolle, eine Rolle spielen, ist im zweiten Modell eine emotionale Intelligenz oder auch Unterstützung der, ja, der Entfaltung der Emotionen enorm wichtig. Aber sie müssen halt in den Kontext gebracht werden. Und das ist für viele Menschen halt schwierig, vor allen Dingen bei bestehenden Tätigkeiten, die sie da heute ausführen.
Stichwort künstliche Intelligenz. Ja, wir haben Deepfake-Technology, ChatGPT in aller Munde. Ich weiß, du bist da auch sehr, sehr fortschrittlich unterwegs. Wo siehst du denn da im Hinblick auf Organisation, wo es sich in Zukunft hinbewegt?
Intelligenz ist ja nichts, was jetzt irgendwie gestern entstanden ist. Das gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Die Algorithmen sind schon sehr, sehr alt. Natürlich haben wir jetzt durch die Anzahl der Informationen, wir reden ja über Zettabyte, die im Grunde oder mehreren Zettabyte, die pro Jahr produziert werden und jeder trägt da seinen Beitrag dazu bei und auch die Rechenpower, die wir mittlerweile haben, können wir natürlich durch Machine Learning, Deep Learning heute die Verfahren, die wir eigentlich kennen oder jetzt gerade im Hype-Cycle erleben mit ChatGPT oder GPT-4 tatsächlich auch besser nutzbar machen. So, also insofern, Technologie und Informationen haben geholfen, dass die Algorithmen lernen, dass sie besser werden. Und die Ergebnisse sind doch schon manchmal sehr beeindruckend. Ne? Natürlich nicht biased, frei oder unbiased komplett, aber am Ende des Tages zumindest mal eine gute Grundlage, mit der man arbeiten kann. Was führt jetzt dazu, dass wir diese Modell 1 Unternehmen stärker und massiver repetitive Tätigkeiten wegnehmen können, ne? Weil ich kann bestimmte Tätigkeiten wiederholen, ich kann das Muster erkennen mit künstlicher Intelligenz und ich kann dann so in den nächsten Schritt gehen, dass dann ein Bot oder irgendeine andere Technologie diese Jobs dann ersetzt, die Menschen heute machen. Also das Eingeben von Rechnungen oder bestimmte andere einfache transaktionale Tätigkeiten werden in maximal 10 Jahren so in dieser Masse nicht mehr da sein. So, jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, was hat das für Auswirkungen für die Menschheit? Und da entstehen ja gerade jetzt viele Ängste. Ne? Ängste, ja, mein Job geht weg und ich habe ja gefühlt jede Woche irgendwie ein Statement von irgendeinem Beratungshaus oder irgendeiner Statistik vom World Economic Forum oder anderen, die in irgendeiner Art und Weise darüber berichten, wie viele Jobs verloren gehen. Und jetzt kommt immer das, was ich sage, 2030 kennen wir 64% der Jobs noch gar nicht. Das heißt, es liegt doch an uns Menschen, jetzt zu versuchen, uns entlang des Purposes und der Vision und den Perspektiven und den Fähigkeiten und auch dem, was Menschen gerne machen, sich neu zu erfinden. Ist es das, was sie heute machen? Ist es das, was sie in dem bestehenden Unternehmen machen? Möglicherweise nicht. Aber dazu braucht man ein bisschen dieses Growth Mindset, wie wir sagen, versus Protected Mindset. Ne? Das heißt also, wir brauchen ein Mindset, in dem Menschen sagen, boah, ich bin bereit, mich zu verändern, ich bin bereit, in mich zu investieren. Aber wenn Leute nie gesagt bekommen haben oder immer nur gesagt bekommen haben, was sie tun sollen, dann kann ich sogar nachvollziehen, dass diese Menschen Schwierigkeiten haben. Das heißt also, es ist unweigerlich, damit verbunden, dass künstliche Intelligenz sehr, sehr viel Arbeit wegnehmen wird oder verändern wird. Und parallel dazu müssen wir schauen, wie wir das in Zukunft für bessere Fähigkeiten und Tätigkeiten machen. Ich mache es mal sehr pragmatisch. In den letzten 4-5 Jahren sind Unternehmen gewachsen, die haben im Grunde vorher gar nicht existiert. Die machen AI-based Talent-Management-Systeme, die machen KI-basierte Fähigkeits-Matchings, also Skill-Matchings oder Skill-Determination, sodass wir eigentlich weg sind davon, Menschen mengenmäßig zu planen oder Rollen mengenmäßig zu planen, sondern aktuell reden wir davon, dass eine strategische Personalplanung neu erfunden werden muss, weil sie eher auf Fähigkeiten und Tätigkeiten beruht.
Und was ist dein Rat an Menschen, die jetzt angehende oder Führungskräfte sind oder gerade Teams übernommen haben? Wie können sie dem Team Stabilität schenken, Sicherheit schenken? Weil du hast vorhin halt auch schon gesagt, ne, viele haben Angst. Und umso wichtiger ist halt jetzt gerade auch auf der Arbeit, sich gut verbunden zu fühlen und da eben einfach Kraft zu schenken. Was kannst du damit geben?
Also Nummer eins, wir haben so ein Konzept, das heißt bei uns Transformative Leadership. Das heißt also, wenn man, und da steckt sehr viel in diesen zwei Worten drin. Leadership natürlich, haben wir jetzt lange darüber gesprochen, was ist die neue Anforderung an Führungskräfte. Damit müssen sich Führungskräfte mit auseinandersetzen. Wir müssen diese Welt der Veränderung und dieser Dynamik, dieser Agilität oder der gesamten Agilisierung eines Unternehmens annehmen als Aufgabe. Wir müssen uns mit den Konzepten und Methoden auseinandersetzen und nicht glauben, wir machen einfach so weiter, weil das wird schon gut gehen. Das ist das erste Thema. Transformative bedeutet, dass ich aktiv und proaktiv diesen Prozess begleite und es nicht einfach laufen lasse. Und das fängt damit an, dass wir gemeinsam oder im Team als Unternehmen dann runtergebrochen für die bestimmten Strukturen oder auch den Holons die Purposes definieren. Die müssen alle am Ende zusammenpassen. Und wie ich immer so schön sage, Mitarbeiter von Betroffenen zu Beteiligten machen. Und das ist eine riesige Veränderungsmanagementaufgabe, eine riesige Herausforderung in der Kommunikation und natürlich den Menschen in der Persönlichkeit zu erreichen. Das ist eigentlich das, was die große Herausforderung ist. Und du hast die Frage gestellt, was kann ich selber als Individuum machen? Ich sag mal ganz offen, wir brauchen Neugier. Wir brauchen wieder das, dass wir nicht glauben, wir gehen zur Arbeit, um Geld zu verdienen, damit wir in Urlaub fahren können, sondern dass ich im Grunde es schaffe, mich mit Technologien oder Themen auseinanderzusetzen, die ich vorher mir gar nicht hätte vorstellen können. Ich mache auch seit vielen Jahren, investiere immer wieder mal in Fragestellungen, was passiert mit der Blockchain, was passiert im Metaverse. Und es ist faszinierend für mich zu beobachten, wie erstens die Technologie sich entwickelt und zweitens, was für neue Möglichkeiten dann entstehen. Also ich sage immer so, der andere Satz, den ich immer ganz gerne sage, ist, Appetiten kommen beim Essen. Und nicht einfach nur essen, sondern wir müssen überlegen, dass wir wieder Appetit bekommen. Appetit und Neugier brauchen wir als Grundvoraussetzung der Veränderung des Individuums.
Ja, ich glaube, unsere Folge hier könnte noch Stunden gehen, Markus. Wir kommen nur leider so langsam zum Ende. Wie können denn die Menschen, die jetzt unbedingt mit dir in Kontakt treten wollen, dich erreichen?
Ja, entweder bei LinkedIn bin ich eigentlich gut erreichbar oder auch bei EY. Also ich bin an der Stelle tatsächlich immer sehr gut erreichbar und normalerweise auch responsive. Und nicht normalerweise, ich bin responsive, weil mir, wenn Menschen diesen Wunsch haben, sich zu verändern, ist es halt mein persönlicher Purpose, diese Menschen auch zu investieren und Ratschläge zu geben auf dieser Reise, bei der wir alle noch nicht wissen, wo sie uns hinführt.
Und du stellst dir das gerne einmal vor, dass ungefähr so 10.000 Menschen hier gerade zuhören. Gib uns doch gerne noch so deinen Mutmacher, deinen Ausblick, was auch immer du gerne teilen und in die Welt geben möchtest.
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, auch diese große Veränderung, wahrscheinlich schwerer als das, was wir in der Industrialisierung erlebt haben, wird die Menschheit schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit eine Perspektive hat und dass sie als einer der Lebewesen auf der Erde ist, die am resilientesten ist, auch hier diese Situation meistern wird, auch wenn für manche momentan das Gefühl ist, das schaffen wir nicht, das wird alles sehr, sehr schwierig. Wenn wir es als Gemeinschaft oder als Gesellschaft schaffen, positiver und motivierter zu sein, dann werden wir auch dieses große und sehr, sehr große Problem gemeinsam lösen.
Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wieder eine Komponente, egal wie sehr es um künstliche Intelligenz geht und all die Möglichkeiten, die die neuen Technologien uns allen für die Arbeitswelt so bieten, ein Faktor, der sich niemals verändern wird, das bist du als Mensch. Und du wirst gebraucht mit all deiner emotionalen Intelligenz, mit deiner Empathie und einfach auch mit deinem Sein. Vielleicht hört sich das jetzt gerade ein bisschen spirituell an, ja, was ist das mit meinem Sein? Einfach du, du gehst jeden Tag auf Arbeit, du hast die Möglichkeit, dein Team zu inspirieren und brauchst einfach nur den Glauben an dich, Neugierde, das hast du vorhin auch schon gehört, und natürlich die Bereitschaft und die Motivation, Menschen, also dein Team, zum Erfolg zu führen. Und das ist dann auch schon wieder der Bogen hin zu Markus' Motto. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses super spannende Interview und für all diejenigen, die die Ohren gespitzt haben und denen aufgefallen ist, Markus hat auch von Neugierde gesprochen. Da habe ich was Cooles, denn morgen sprechen wir über die Emotion, eine unserer Primäremotionen, Interesse. Denn Interesse ist ganz, ganz eng verbunden mit Neugierde. Und Neugierde brauchst du, um Veränderungen in deinem Unternehmen voranzutreiben. Sowohl bei dir als auch bei deinen Teammitgliedern. Von daher freue ich mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Schön, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen all dessen, was du dir so vorgenommen hast.